Vitamin G.
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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered by Volksbanken, Raiffeisenbanken.
Und damit willkommen zurück hier bei Vitamin G. Die dritte Staffel beginnt und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ihr kennt sie wahrscheinlich, die Taz, die Tageszeitung. Sie ist aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken und mit über 23.000 Mitgliedern ist die Taz-Genossenschaft eine der größten Mediengenossenschaften Europas. Dabei war die Genossenschaft eigentlich eine aus der Not geborene Entscheidung, die sich aber seit mittlerweile 32 Jahren ziemlich bewährt hat. Und darüber spreche ich heute mit Lana Wittig, Geschäftsleiterin der Taz-Genossenschaft. Hallo.
Hallo Felix.
Schön, dass du heute dabei bist.
Finde ich auch.
Wir haben ja schon unseren Aufnahmetermin schon mal ein bisschen verschoben, weil du noch leicht krank warst. Jetzt bist du aber da. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und die Taz, eigentlich kennt sie ja, also jeder, der sich irgendwie mit der Medienlandschaft in Deutschland beschäftigt, hat zumindest schon mal von der Taz gehört. Aber wie würdest du denn die Taz beschreiben für alle unsere Zuhörenden, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen?
Die Taz würde ich beschreiben als die wichtigste linke Stimme in der deutschen Medienlandschaft.
Das ist eine sehr pointierte, kurze Zusammenfassung, sehr gut. Aber genauso kann man auf jeden Fall die Taz auch sehen und gegründet. Wurde sie damals wo und unter welchen Umständen? Also nicht nur die Genossenschaft, sondern schon vorher.
Die Tageszeitung gibt es seit 45 Jahren. Wir feiern jetzt im April, am 17. April, das 45. Geburtstag. Also gar nicht mehr so lange hin. Und die wurde gegründet aus letztendlich einem Bedürfnis heraus, was nicht gestillt wurde damals. Also nämlich eine linke Stimme in der Medienlandschaft zu haben. Und da haben sich dann damals so Leute zusammengetan, die eigentlich auch gar nichts, die meisten von den Gründern der Taz kamen gar nicht aus dem Journalismus oder aus den Medien, sondern das waren Aktivisten, das waren Studenten, das waren dann angehende Anwälte etc. pp. Also eigentlich letztendlich Leute, die ein ähnliches Mindset hatten und sich nicht repräsentiert gesehen haben mit ihren Themen in der Medienlandschaft. Und dagegen halten wollten.
Und das führte dann eben zu der Taz. Das ging dann auch einige Jahre, ging es ganz gut, aber und inhaltlich sowieso ging es immer gut, aber finanziell gab es dann irgendwann mal Probleme. Taz konnte irgendwie vielleicht nicht weitergeführt werden. Das war ungefähr 1991, 92 soweit. Kannst du die Situation damals beschreiben? Weil dazu kommen wir jetzt ja mit der Taz-Genossenschaft.
Ja, also die Taz ist durch diverse ökonomische Krisen gegangen in ihrer Existenzzeit. Und auch dadurch, dass es irgendwie geboren wurde aus so einem Bündnis von Leuten, die jetzt nicht in Geld schwammen, ja, war es eigentlich von Anfang an holprig auf der finanziellen Seite. Und dann ging es einfach so weit, dass um die 90er-Jahre-Wende herum, dass es einfach kurz vor knapp war. Und es musste irgendwie eine Entscheidung her, wie man weitermacht. Also wenn es die Taz weitergeben sollte, dann ging es entweder den Weg zu gehen, Investoren reinzuholen, einen großen Verlag reinzuholen und damit halt auch Leute, die im gegebenenfalls halt auch Entscheidungen beeinflussen können, was die Ausrichtung und so weiter angeht der Tageszeitung. Und die andere Idee war, eine Genossenschaft zu gründen, was der unabhängigere Weg war. Und es war innerhalb, also ich meine, ich bin Jahrgang 84, ich war damals, wurde wahrscheinlich gerade eingeschult, ich war nicht selbst dabei, aber was ich aus Erzählungen weiß, war, dass es so eine sehr gespaltene Meinung dazu gab in der Taz-Belegschaft damals. Und dass es ungefähr 50-50 war. Also ungefähr die Hälfte der Leute hat gesagt, Genossenschaft ist the way to go. Und die andere Hälfte war so, nee, ey, wir brauchen jetzt einfach mal Geld, um zu arbeiten. Und hier ist ein Angebot auf dem Tisch. Und das könnte uns echt alles leichter machen. Und so eine Genossenschaftsgründung ist natürlich jetzt auch nicht der schnellste Weg, um an Geld zu kommen. Da steht ja echt viel administrative Arbeit. Lobbyarbeit hinter, dann weiß man nicht genau, wer macht eigentlich mit, wie viel Kapital kommt wirklich rein und so. Also natürlich der viel unsicherere Weg, als zu sagen, ja, ich unterschreibe jetzt hier schnell einen Vertrag mit einem Verlag oder mit einem Investor und dann gibt's eine große Summe Geld. So, und dann ist erstmal, sind die Sorgen erstmal vom Tisch. Deswegen, ja, gab es auch da, wie so oft in der Taz, erstmal Streitereien intern. Also der Streit, die Streitkultur in der Taz ist auf jeden Fall groß, historisch gesehen. Und am Ende hat aber dann die genossenschaftliche Idee gewonnen. Und es ging dann in die Gründung der Genossenschaft, genau.
Wie glaubst du, würde die Taz heute aussehen, wenn es nicht zu dieser Genossenschaft gekommen wäre? Wenn eben zum Beispiel ein großer Verlag die Taz zumindest zu Teilen übernommen hätte?
Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es auf jeden Fall den Ton der Taz geändert hätte. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich, also meine Vermutung ist, dass viele Leute gegangen wären. Und natürlich wird so eine Zeitung total geprägt von den Leuten, die bei ihr arbeiten. Und was die Taz als Unternehmen auch einfach dann sehr einmalig macht, ist halt, oder vor allem jetzt so in der Branche sehr einzigartig macht, ist, dass es sehr ideologisch geprägt ist, ne? Also wenn man bei der Taz arbeitet, dann ist überall klar, in der Branche, das macht man nicht fürs gute Gehalt, sondern das macht man auch, um eine Sache zu unterstützen. So. Und das hätte sich wahrscheinlich einfach geändert, wenn die Taz nur noch ein Teil eines größeren Verlagshauses gewesen wäre.
Kann man sich echt heute kaum vorstellen, wie das die Taz Teil von irgendeinem großen Verlag wäre. Deswegen schön, dass das alles mit der Taz Genossenschaft so gut geklappt hat und ihr auch jedes Jahr immer weiter wächst. Du hast schon im Vorgespräch gesagt, ihr seid jetzt gerade bei ungefähr 23.000 Mitgliedern. Zum Jahresende in den letzten Jahren war es immer so, dass ihr so ein bisschen um 1.000 Mitglieder wieder wachsen konntet. Also eigentlich auch ein Erfolg in der heutigen Medienlandschaft, die ja auch gerade durch die ganze Online-Welt sich sehr stark gewandelt hat. Viele Zeitungen oder andere Printmedien konnten nicht mehr ganz so mitgehen. Wie ist das bei euch? Viele Online-Medien setzen ja auf eine Paywall, das heißt, man muss erstmal bezahlen, um die meisten Artikel zu lesen. Bei der Taz ist das ja anders.
Ja, wir haben keine Paywall. Wir wollen unsere Inhalte frei verfügbar machen für alle. Aber wir haben ein freiwilliges Bezahlmodell, das heißt Taz-zahlig. Und wenn du auf taz.de gehst, was lesen willst, dann würde ich so ein kleiner Pop-up begrüßen und sagen, hi, du kannst hier umsonst weiterlesen, aber falls du ein bisschen Geld übrig hast, dann kannst du uns gerne was davon abgeben, wenn dir der Taz-Journalismus was wert ist. Und das kannst du auch komplett freigestalten. Also kannst entweder monatlich zahlen, regelmäßig, du kannst einmalig zahlen und du kannst kleine Beträge zahlen. Und das ist für uns ein Modell, was total gut funktioniert. Wir sind immer einen solidarischen Weg gegangen mit dem, was wir machen. Und die Leute wollen auch uns gerne unterstützen. Und ich glaube, die Leute wollen uns auch mehr unterstützen, weil es eben kein Zwang ist, sondern weil wir darum bitten, gebt, was ihr geben könnt, wenn ihr was geben könnt. Wenn ihr gerade nichts geben könnt, kriegt ihr trotzdem den gleichen Zugang zu allem, was wir machen. Und das ist letztendlich ein Gedanke, der natürlich auch in der Genossenschaft mit einfließt. Also wir haben auch jetzt in der sehr schwierigen Inflationszeit und so weiter, haben wir schon vermehrt auch Kündigungen in der Genossenschaft bekommen, weil wir einfach sehr viel hören, so, ey, ich habe einfach Geldprobleme, ich muss leider jetzt erstmal meine Anteile rausziehen. Aber genauso haben wir dann auch schon, sind die Leute auch zurückgekehrt und haben gesagt, so, nee, es hat sich verbessert und ich möchte jetzt wieder neue Anteile kaufen oder ich möchte jetzt wieder aufstocken, weil ich möchte euch weiter unterstützen. So. Und die Leute sind, egal auf welchem Pfad sozusagen sie uns begleiten, ob als LeserInnen, als AbonnentInnen, als UnterstützerInnen bei Taz-zahlig oder als GenossInnen, die sind sehr loyal.
Würdest du sagen, ihr habt einen speziellen Typus Taz-Mitglied?
Ja, glaube schon. Also,
wie würdest du den Typus beschreiben?
Also erstmal die Leute, die ich kennengelernt habe jetzt im letzten Jahr, vor allem die GenossInnen, die sind wirklich uns sehr wohlgesonnen. Ich finde das total wahnsinnig, weil ich habe viel Community-Arbeit gemacht in meiner beruflichen Laufbahn. aber diese Community der Taz-Genossinnen ist wirklich Gold wert. Also jede andere Marke für und mit der ich gearbeitet habe, würde sich genau das wünschen, wenn man jetzt mal so aus Marketing-Sicht drauf guckt. Menschlich gesehen ist es so, dass die Genossinnen, die haben einen sehr hohen Standard, die haben einen sehr großen Maßstab, den sie an uns setzen. Die möchten auch gerne, dass wir unabhängig sind. Die möchten, dass wir mit dem Finger in die Wunde gehen. Und was ich total schön finde, aber auch was mich wirklich überrascht hat, ist, dass ganz viele Leute zum Beispiel sagen, hey, auch wenn ihr mich gerade nicht mehr abholt mit Themen, mit Digitalisierung, ja, oder, ich weiß, dass ihr wichtig seid. Und deswegen unterstütze ich euch weiter. So. Und selbst wenn die sauer auf uns sind, ich habe heute Morgen zum Beispiel, bin ins Büro gekommen und das Telefon hat direkt geklingelt. Ich hatte meinen Rechner noch gar nicht hochgefahren und so. Und bin rangegangen und dann war da jemand, der meinte so, hey, ich war richtig lange Abonnent und Genosse und dann habt ihr mich echt verärgert. Und dann war ich so, ah, okay, was ist denn passiert? Warum haben wir dich denn verärgert? Und dann meinte er so, na, ich wollte gerne, ich habe so ein Gedicht geschrieben, ein politisches. Und irgendwie habt ihr mir nie geantwortet, ob ihr das gut findet oder nicht. Und dann war ich so, okay, ich weiß leider nicht genau, warum das so passiert ist, aber ich kann erstmal verstehen, dass dich das ärgert, wenn du ignoriert wirst. Was können wir denn jetzt, wo stehen wir denn? Können wir dich wieder zurückgewinnen oder bist du so verärgert, dass es nicht mehr klappt? Und dann meinte er so, na ja, ich finde euch ja grundsätzlich immer noch gut. Und dann war ich so, okay, dann wollen wir es so machen, du schickst mir mal dieses Gedicht und ich guck mal, was wir damit machen können oder ob wir nichts damit machen können. Und dann können wir vielleicht weiterreden. Und dann meinte er so, ja, okay, dann machen wir es so. Und so, jetzt reden wir halt wieder. So, und das ist irgendwie, finde ich, total typisch für die Leute, die uns schon lange begleiten. Die sind manchmal sauer auf uns, aber die sind trotzdem verbunden. So.
Ja. Und auch das, was du gesagt hast, selbst wenn sie vielleicht sich momentan gar nicht mehr abgeholt fühlen, inhaltlich gesehen, dass sie trotzdem sagen, aber ich finde, die Taz ist wichtig und ich unterstütze deswegen gerne die Taz. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Besonderheit eurer Genossenschaft, mit vielen Genossenschaften, mit denen ich hier im Podcast schon gesprochen habe, ist ja auch immer ein bisschen der Punkt, okay, was ist denn der Vorteil für die Mitglieder? Zum Beispiel eine Eishalle und dass die Mitglieder da eben günstiger dann hin können und günstiger da essen können vor Ort und günstiger Schlittschuh laufen können. Bei euch ist es weniger der direkte Vorteil, sondern mehr vielleicht eben das Ideelle, dass man sagt, ich unterstütze, dass dieses Medium besteht und diese Stimme in der deutschen Medienlandschaft weiterhin da ist. Das ist auf jeden Fall was Besonderes und was Schönes, dass das so möglich ist und auch die Taz, wie wir gerade eben darüber schon gesprochen haben, es wäre eine ganz andere Taz, wenn sie irgendwie zu einem großen Medienhaus gehört hätte. Werbung. Gemeinsam wirtschaften auf Basis von Kooperation, Zusammenhalt und gegenseitigem Vertrauen. Das klingt gut für euch? Dann sind Volksbanken, Raiffeisenbanken genau die richtigen Finanzpartner für euch. Denn genau wie bei den Genossenschaften, die ich hier im Podcast treffe, sind Genossenschaftsbanken darauf aus, zum Vorteil ihrer Mitglieder zu wirtschaften. Wenn ihr mehr zur Mitgliedschaft bei Volksbanken, Raiffeisenbanken wissen wollt, wartet nicht länger, sondern geht direkt in die nächste Filiale vor Ort oder einfach in die Online-Filiale und lasst euch beraten. Wie bist du denn eigentlich zur Taz gekommen? Du hast gerade schon gesagt, dass du irgendwo vorher in anderen Unternehmen oder Genossenschaften gearbeitet hast. Was kannst du das nochmal kurz erzählen? Was hast du eigentlich vorher gemacht?
Also ich habe nicht in Genossenschaften gearbeitet. Genossenschaftsthema ist für mich in der Tat mit der Taz neu gekommen, auch in mein Leben, muss ich sagen. Ich habe angefangen in der Musikbranche. Ich habe fast 10 Jahre in der Musikbranche gearbeitet als Künstlermanagerin hauptsächlich und habe so Artist Development gemacht. Das heißt, ich habe ganz junge Künstler, Bands, wie auch immer, Musikacts gefunden und die dann so aufgebaut, dass sie interessant waren für Major-Label-Deals. Also das heißt, da sind dann so ungeschliffene Diamanten. Die brauchen dann meistens so Hilfe mit entweder Songwriting, dann bringt man die mit den richtigen SongwriterInnen zusammen oder mit und ProduzentInnen oder mit so Look und dann macht man so Styling-Sachen mit denen und Fotos und so oder Also so alles Mögliche, ne, was so dazu führt, dass man dann irgendwie sagt, okay, die könnten jetzt so Popstars werden oder Rockstars oder was auch immer. Und dann habe ich die begleitet so auf ihrem Weg für verschiedene Firmen.
Spannend, weil es auch ein ganz anderer Bereich ist, also auch irgendwo kreativer Bereich, aber eben nicht journalistisch und eigentlich auch sehr kommerziell, oder? Würde man sagen, mit großen Plattenfirmen, Majors zusammenarbeitet, man hat zwar vielleicht die schönen Rohdiamanten, mit denen man da zusammenarbeiten kann und Talente, denen man dann vielleicht den Weg in die Karriere ebnet, aber im Hintergrund hast du dann auch den Druck wahrscheinlich gehabt von einem großen Unternehmen, was vor allem erstmal Geld machen möchte, oder hattest du Glück, dass es da bei dir anders war?
Nö, das geht schon um Geld, das ist schon Business. Ein kreatives Business, aber natürlich ist es irgendwie, will jeder da seinen Teil dran verdienen. Und wenn man Glück hat oder wenn die Künstler Glück haben, dann wird es so erfolgreich, dass alle, die dazu beitragen, dass es erfolgreich ist, glücklich sind und dass noch genug hinten bei rauskommt, dass man sozusagen mit der Musik sein Leben bestreiten kann. Das ist ja eigentlich so das Ziel von den meisten KünstlerInnen. Das ist ja gar nicht so unbedingt berühmt zu werden, sondern eher so Erfolg zu haben, dass man einfach weiter Musik machen kann. Und das ist für mich, ich habe sozusagen meine ganzen 20er in der Musikbranche verbracht. Und das war total toll. Das war total spannend und aufregend und lustig und aber halt auch enorm viel Arbeit. Es gibt kein Privat und Beruf irgendwie. Es ist alles, geht ineinander über. Und nach 10 Jahren war es dann auch so ein bisschen so, dass ich irgendwie geschafft war und auch ein bisschen gelangweilt war dann davon, das immer wieder irgendwie das gleiche Programm abzuspulen, nur ein bisschen anders. Und dann habe ich da aufgehört und bin zu einem Startup gegangen, zu einem Medien-Startup gegangen, einem feministischen Medien-Startup, Edition F, habe da den Sales-Bereich aufgebaut und dann Jahre später die Geschäftsführung übernommen. Und dann habe ich nach 7 Jahren da aufgehört und dann hat die Taz angeklopft.
Und so kamst du dann zur Taz und bist dann zum ersten Mal richtig mit, zumindest im beruflichen Kontext, mit einer Genossenschaft in Berührung gekommen. Kannst du vorher das Prinzip der Genossenschaft schon mehr oder hast du irgendwo im Alltag schon irgendwo Berührungspunkte mit Genossenschaften gehabt vor der Taz?
Naja, also ich wusste natürlich, was eine Genossenschaft ist und so, aber es hat überhaupt keine Rolle gespielt in meinem Leben, muss ich ehrlich sein. Und ich finde auch so dieser Begriff Genossenschaft ist so total eher, also was heißt eher, ich würde sagen, in meinem Leben war eine Genossenschaft super neutral, aber wenn dann eher negativ konnotiert. Also so nicht so, als hätte das irgendein, außer jetzt Wohnungsgenossenschaften oder so, hatte ich da gar keine Berührung zu. Klar, ich kannte auch so genossenschaftliche Banken und so, aber ich habe jetzt nie gedacht, ach, das wäre total gut, wenn ich da jetzt eine Mitgliedschaft hätte. Ich habe das Glück gehabt, dass ich lange keine Wohnung suchen müsste, sonst hätte ich wahrscheinlich schon eher drüber nachgedacht, in der Wohnungsgenossenschaft Mitglied zu werden oder so auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Aber es hatte für mich jetzt keine Bewandtnis so. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, was dann ja sehr spät war, also eigentlich vor 1-2 Jahren jetzt, als ich mit der Taz angefangen habe zu reden, da habe ich so gemerkt, warte mal, ich beschäftige mich ja seit vielen Jahren mit Businessmodellen in der Startup-Welt, viel mit so Social Entrepreneurship, mit Arbeit mit Sinn etc. pp. Und ganz viel von dem, was ich so in der Startup-Welt als Trends kennenlerne, findet sich eigentlich in der Historie hier in der Genossenschaft schon wieder. Und das war mir nicht bewusst. Und das hat bei mir so ein bisschen den Spark ausgelöst. Als Aline, unsere Geschäftsführerin, mich gefragt hat, meinte, hey, wir suchen jemanden, der hier die Genossenschaft leitet, war ich ein bisschen so, ja, aber was soll, also warum fragst du mich da jetzt so? Und dann haben wir angefangen zu reden und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann habe ich gemerkt, obwohl ich so nach dem ersten Gespräch dachte, nee, ich bin einfach nicht die Richtige für, habe ich gemerkt, mein Kopf ging nicht mehr aus. So, ich habe mich immer wieder bei Gedanken erwischt und dachte, so, das könnte man doch eigentlich so machen. Haben die darüber schon nachgedacht? Ich muss nochmal Aline fragen, was haben die da eigentlich geplant und so. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das ist einfach, was mich, das kriegt mich gerade voll. So, es lässt mich gerade nicht mehr los. Und da fing es dann bei mir an, dass ich so dachte, ja, ich glaube, das könnte vielleicht passen. So, weil ich auch gemerkt habe, so viel von dem, was ich kann und was ich gelernt habe in anderen Branchen, lässt sich eigentlich gut übertragen auf das, was die Taz-Genossenschaft an Herausforderungen für die Zukunft hat und was die da brauchen, meiner Meinung nach.
Was sind die größten Herausforderungen für euch für die Zukunft?
Die größte Herausforderung für die Genossenschaft ist die Gefahr der Überalterung. Also Tageszeitungen generell, Zeitungen, gedruckte Zeitungen haben eine sehr alte Zielgruppe. Unsere Abonnentinnenschaft ist sehr alt und die Genossinnen sind auch im Schnitt alt. Also unser Altersdurchschnitt in der Genossenschaft ist 60,1, glaube ich, oder so. Also irgendwas mit 60. Das heißt, es gibt viele auch, die da drüber liegen natürlich im Alter. Und wir müssen jetzt ganz dringend den Grundstein legen, jüngere Zielgruppen anzusprechen. Deswegen finde ich zum Beispiel so ein Format wie eures jetzt, diesen Vitamin-G-Podcast, total spannend, weil ich glaube, wir müssen halt einfach mit diesem Prinzip Genossenschaft Leute erreichen. Und natürlich dann, und wir als Unternehmen, als Zeitung, Taz, müssen dann nochmal unsere eigene Zielgruppe natürlich auch mit dem genossenschaftlichen Thema viel mehr bespielen. Aber letztendlich müssen wir einfach den Grundstein legen, bei jüngeren Leuten zu sagen, okay, wenn ich irgendwann 500 Euro mal übrig habe, weil ein Genossenschaftsanteil bei uns kostet 500 Euro, dann wäre das eine gute Idee, die bei der Taz anzulegen. So.
Hast du eine Vermutung, warum für junge Menschen das genossenschaftliche Prinzip nicht so gut in den Köpfen verankert ist? Also klar, die 500 Euro, die du angesprochen hast, ist bei euch natürlich eine rein finanziell schon einmal eine hohe Hürde für junge Menschen. Mhm. Aber wie du es gerade sogar über dich selbst gesagt hast, bevor du mit der Taz so direkt in Berührung gekommen bist, war auch das Thema Genossenschaft bei dir gar nicht so drin im Kopf. Obwohl jetzt im Nachhinein du sagst, da sind ja ganz viele Punkte, die dich genau ansprechen. Wieso glaubst du, ist das bei vielen jungen Menschen ja so, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat?
Also ich glaube, A, ist das Wort Genossenschaft einfach total alt und irgendwie doof. Und wenn ich könnte, würde ich es am liebsten ändern. Aber ich glaube,
hast du eine Idee, wo zu was? Wie kann man Genossenschaft moderner machen?
Also ich finde zum Beispiel, ich finde so Kooperative viel schöner als Wort oder so, ne? Also ich finde auch, das Wort sagt viel mehr darüber aus, worum es eigentlich geht, um Zusammenhalt, um Zusammenarbeit und so weiter. Aber na gut, es liegt einfach nicht in meiner Macht, dieses Wort zu ändern, ne? Aber aus Branding-Sicht würde ich sagen, wir müssen ganz viel Arbeit nachholen. So, wir müssen ganz viel Kommunikationsarbeit nachholen, weil diese Informationen, die mich dann irgendwann gekriegt haben, die musste ich mir ja total zusammensuchen. Da musste ich recherchieren. Die lagen nicht auf der Hand. So, also und ich kann natürlich nicht erwarten, dass irgendein junger Mensch von alleine auf die Idee kommt zu sagen, ah, ich setze mich jetzt mal Nachmittag hin und google mich mal durch alles, was Genossenschaften angeht oder so. Also nie im Leben würde so was ja passieren ohne Grund. Das heißt, wir müssen eigentlich totale Kampagnenarbeit machen, glaube ich, als Genossenschaften. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du bist ja, glaube ich, noch ein bisschen jünger als ich. So, hast du vor diesem Podcast dich mit dem Thema Genossenschaften auseinandergesetzt?
Also genauso wie bei dir. Ich kannte natürlich Genossenschaften zum Beispiel von den Banken oder ich bin auf dem Land aufgewachsen, da kannte man natürlich die landwirtschaftlichen Genossenschaften. Mhm. Man hat es in der Schule mal am Rande gehört, wenn man so eine GmbH, Aktiengesellschaft, Genossenschaft, dann wird es mal erwähnt. Aber so richtig vorkommt tut es nicht und auch nicht die Besonderheit des Ganzen eigentlich, das ist eben anders als die anderen Unternehmensformen, dass man gemeinsam entscheiden kann, worum es geht. Diese demokratische Komponente finde ich ganz wichtig. Und die sind ein echter Gegenentwurf eigentlich zu den sonstigen Modellen. Also sehe ich genauso wie du, dass es sehr wenig leider eigentlich nur vorkommt und man sich immer selbst die Informationen holen muss. Und ich glaube, es gibt nur wenig Menschen, die sich sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal Nachmittag Zeit und google mal hier und guck mal und belese mich. Da muss man anders gucken, dass man diese Vorteile, die es ja definitiv gibt und ich glaube gerade für die junge Generation sehr, sehr relevant sind auch, dass man die wieder unterbringen kann.
Ja, und ich würde dir auch total zustimmen. Ich glaube, dieser Punkt der demokratischen Mitbestimmung und für mich auch so ein sehr niedrigschwelliger Weg so der wirtschaftlichen Teilhabe für junge Menschen, der ist überhaupt nicht großflächig bekannt, glaube ich. Also, und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in so einer politisch unglaublich turbulenten Zeit, in einer Zeit, wo die Kapitalismuskritik immer größer wird unter jungen Leuten wieder. Und ich glaube, da passt das genossenschaftliche Prinzip eigentlich total gut rein, um zu sagen, wie du gerade meinst, das ist ein Gegenentwurf, ne, für wie Wirtschaft auch funktionieren kann. Und ich habe so Gefühl, wir haben jetzt dieses, wir als Genossenschaften insgesamt, ja, haben jetzt so ein Zeitfenster, was wir nutzen müssen, um zu sagen so, hey, ihr sehnt euch nach einer Veränderung in der Welt, in der Wirtschaftswelt. Hier gibt es eine Möglichkeit, so, die liegt schon auf der Hand. Aber wir müssen da halt voll reingehen und das passiert gerade noch nicht genug.
Was macht ihr da, um zum Beispiel eben auch junge Mitglieder neu zu werben, aber auch allgemein, wie transportiert ihr die Vorteile, die es bei euch gibt, wobei die Vorteile natürlich eigentlich eher ideeller Natur ja sind, gerade bei euch als Genossenschaft. Wie macht ihr das dann?
Ich bin jetzt seit Juni 2023 hier im Team dabei, auch angetreten sozusagen mit dieser Herausforderung als Aufgabenstellung, mehr junge Leute zu erreichen. Und junge Leute heißt für uns natürlich, ja, wenn wir auf den Altersdurchschnitt gucken, um die 60 Jahre, dann ist alles, was ich mit knapp 40 Jahren bin, ist schon jung sozusagen, ja, obwohl ich weiß, dass ich natürlich eigentlich schon mittelalt bin. Aber alles so um die 40 und darunter sind für uns sozusagen jüngere Zielgruppen, die wir erreichen wollen. Und wir versuchen gerade wirklich verschiedene Formate aufzubauen, um erstmal Reichweiten zu kriegen. Wir haben Anfang des Jahres eine digitale Plattform gelauncht als Austauschplattform für die Genossinnen. Das heißt, wenn man einen Genossenschaftsanteil bei uns hält oder mehrere oder zeichnet, kriegt man einen Zugang zu dieser exklusiven Plattform, weil wir einfach auch den Community-Gedanken stärken wollen, weil ich ganz viel Wert auch sehe in diesem Community-Gedanken. Wir haben jetzt gerade eine Eventreihe gestartet, wo wir in verschiedene Städte gehen, um mit den Leuten ins Gespräch zu gehen zu verschiedenen Themen. Es sind Fishbowl-Formate, wo wir wirklich, also wir bringen ein paar Expertinnen zu Thema X mit, aber es geht darum, dass wirklich alle BesucherInnen mit ins Gespräch gehen. Wir waren jetzt in Berlin und in Hamburg damit, haben dieses Jahr halt erst gestartet. Und es funktioniert total gut. Es ist echt der Wahnsinn. Wir merken einfach, die Leute haben ein totales Bedürfnis, ins Gespräch zu gehen, sich miteinander zu verbinden. Also auch da merkt man wieder so, Community is key. Ich engagiere mich total mit dem Bündnis Geno Digital, weil ich glaube, und die kennt ihr ja auch, ne, habt ihr auch schon Folgen mit Johanna und so weiter gemacht von Geno Digital. Ich glaube, wenn wir jüngere Leute ansprechen wollen, dann brauchen wir eine Digitalisierung des Beitritts ganz, ganz dringend. Ich muss sagen, ich persönlich bin total abgeturnt, wenn ich irgendwas postalisch machen muss. Also da würde mich jede Genossenschaft verlieren wahrscheinlich, einfach weil ich vergesse, den Brief abzuschicken am Ende oder so. Also ich möchte gern, ich shoppe fast alles online und so, ich weiß nicht, das Beste, aber so funktioniere ich halt in meinem Alltag. Und ich gehe davon aus, dass viele Leute so funktionieren in ihrem Alltag. Man ist halt gewöhnt, alles funktioniert auf einen Klick. Und wenn man dann aber merkt, oh, warte mal, jetzt muss ich hier klicken, aber dann kriege ich einen Brief nach Hause und dann muss ich den unterschreiben, dann muss ich den wieder zurückschicken. Wo kriege ich überhaupt eine Briefmarke her? Keine Ahnung.
So. Wo ist überhaupt noch ein Briefkasten? So.
Ja, also ich mache es jetzt, natürlich wissen Leute, wo es eine Briefmarke gibt, aber es ist einfach umständlich. Und wir brauchen diese Digitalisierung und wir müssen die Prozesse vereinfachen und wir müssen die Teilhabemöglichkeiten vereinfachen. Und das ist einfach digital einfacher. So, deswegen unterstütze ich die, wo ich kann, mit der TAZ zusammen und wir arbeiten an verschiedenen Projekten zusammen. Wir haben gerade so eine Taskforce zusammen aufgestellt, um zu gucken, wie können wir uns mit anderen Genossenschaften, zusammen mit der Sparda Bank zum Beispiel, zusammentun und diese kommunikativen Bausteine in die Hand nehmen, wo wir uns alle einig sind, dass wir die brauchen. Und gleichzeitig natürlich, wie können wir diese politische Ebene auch in der Arbeit von Geno Digital weiter unterstützen?
Ich glaube, was du vorhin schon gesagt hast, ist gerade einfach auch ein guter Zeitpunkt eigentlich ist, den man nutzen sollte. Ich denke auch, mit der Digitalisierung eben ergeben sich ganz viele neue Möglichkeiten für Genossenschaften, für die Teilhabe, weil die Teilhabe eben nicht mehr über Briefe irgendwie oder man muss zu einer Veranstaltung hingehen, sondern man kann eben auch digital versuchen, Entscheidungswege möglich zu machen für Mitglieder aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt. Hm. Egal wo du bist, kannst du eben teilhaben. Was sind da überhaupt Möglichkeiten jetzt bei euch, egal ob digital oder noch nicht digital, wie man, wenn man Mitglied ist bei der TAZ, kann man irgendwas mitbestimmen? Wie sieht das aus? Die irgendwie Richtung vorgeben oder neue Features oder wie funktioniert das? Weil jetzt kann ja nicht jedes Mitglied sagen, ich möchte den Artikel fand ich jetzt nicht so gut oder die Meinung mag ich nicht und mein Gedicht soll bitte abgedruckt werden.
Ja, das sagen die uns ja auch sehr oft, welche Artikel sie nicht gut fanden und dann wollen die auch diskutieren mit den zuständigen RedakteurInnen und die machen das auch, die RedakteurInnen. Also ganz viel diskutieren die dann auch mit den Leuten. Und das ist für uns auch so ein ganz wichtiger Klangraum natürlich, die Genossenschaft, ne? Dazu, wie kommt es eigentlich an, was wir machen? Aber die können jetzt nicht mitentscheiden, welcher Artikel abgedruckt wird oder so. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Und dafür sind die auch Genossinnen, dass wir eben als Zeitung und vor allem die Redaktion der Zeitung unabhängig arbeiten kann. Und wenn die jetzt sozusagen redaktionell mitbestimmen könnten, dann wäre ja genau das nicht mehr gegeben, dass die Redaktion unabhängig arbeiten kann. Deswegen unterstützen die ja auch zum Beispiel, dass wir sie unzufrieden machen mit dem, was wir sagen, weil die das wichtig finden, dass es eine Meinungsfreiheit gibt und eine Unabhängigkeit im Journalismus. Was sie aber natürlich mitbestimmen können, sind auf der Generalversammlung zum Beispiel Satzungsfragen und so weiter. Also wir hatten jetzt auf der letzten Generalversammlung, hatten wir zum Beispiel zwei sehr interessante Themen zur Abstimmung, fand ich. Zum einen ging es da um eine Quotierung, also um eine Geschlechterquotierung der Ämter im Aufsichtsrat und im Vorstand. Da wurde ein Satzungsänderungsvorschlag eingebracht und da hat die Genossenschaft darüber abgestimmt, ob wir diese Ämter quotieren. Und es gab so verschiedene Punkte, aber die meisten wurden abgehakt. Also wir haben ehrlich gesagt auch ohne diese Bestimmung in der Satzung das schon mit einer Quote gehalten. Aber jetzt müssen wir uns halt auch wirklich dran halten. Das steht jetzt in der Satzung. Dann ging es darum, dass unser Gründungsmitglied Hans-Christian Ströbele ist ja vor anderthalb Jahren gestorben. War ja ein sehr bekannter Politiker auch von den Grünen und eine streitbare Person hier im TAZ-Kosmos. Viele liebten ihn sehr und vielen war es aber auch so zu viel Personenkult um Ströbele. Und es gab den Vorschlag, das TAZ-Haus, in dem wir hier sitzen, in der Friedrichstraße in Berlin-Kreuzberg, in Hans-Christian-Ströbele-Haus umzubenennen. Und das war ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil die Redaktion gesagt hat, sie können nicht mit sich vereinbaren, dass sie in einem Haus sitzen, was nach einem Politiker benannt würde, der einer Partei angehört, weil sie müssen einfach überparteilich arbeiten als Redaktion. Und auch wenn der TAZ-Mitgründer war. So. Und viele der Genossinnen liebten aber den Ströbele so sehr, deswegen war es nicht klar, wie wird es eigentlich ausgehen in der Abstimmung. Es hätte jetzt noch nicht geheißen, dass das Haus wirklich umbenannt wird, aber wir hätten halt ein Meinungsbild gehabt und wir hätten uns dann aktiv gegen dieses Meinungsbild entscheiden müssen. Da haben wir auch die Handhabe zu, weil wir haben die Besonderheit, dass alle Abstimmungsergebnisse aus der Vollversammlung können in der Mitarbeitendenversammlung nochmal ausgehebelt werden, die dann immer nach der Genossinnenversammlung stattfindet. Das heißt, im Endeffekt liegt es immer bei den Mitarbeitenden der TAZ, welche Dinge wirklich umgesetzt werden. Da wird sehr selten ein Veto eingelegt gegen die Genossinnen, aber das wäre sicherlich ein Fall gewesen, wo es so gewesen wäre, denke ich. Nur die Genossinnen haben dann auch im Sinne der Redaktion entschieden, auch wieder gegen ihre eigene Meinung und gegen ihr eigenes Bedürfnis, weil sie hätten, glaube ich, in der Mehrzahl schon gerne dem Ströbele auch diese Ehre erwiesen. Aber die Redaktion hat halt einfach auch auf der Versammlung gesagt, so, wir können aus diesen Gründen, möchten wir nicht in einem Haus, was nach einer politischen Person benannt ist, arbeiten. Und dann hat die Genossinnenschaft halt gesagt, ja, okay, das akzeptieren wir und wir wollen, dass die Redaktion so arbeiten kann, dass sie gute Arbeit macht. Und deswegen entscheiden wir gegen unser eigenes Bedürfnis. Und das finde ich sehr besonders.
Absolut. Also auch kann man sich in kaum einem anderen Verlag vorstellen, dass das in der Form so diskutiert werden kann mit so vielen Mitgliedern und eben auch, dass die Mitarbeitenden dann eben auch noch so mitentscheiden können und das so ein Gewicht hat, dass sie eben auch ihr Veto einlegen können im Zweifel bei solchen Entscheidungen. Mhm. Glaubst du, dass das genossenschaftliche Modell, wie ihr es fahrt, auch vielleicht mit der Mitarbeitendenbeteiligung, dass das auch ein Modell ist für andere Zeitungen oder Medien allgemein?
Ja, ich glaube, es ist ein total wichtiges Modell. Also wir sagen eigentlich, für unabhängigen Journalismus ist es die einzig wahre Organisationsform. Das stimmt so natürlich nicht 100%. Aber natürlich ist es so, dass je mehr große Geldgeber in einem privaten Unternehmen sind, desto mehr Macht haben die auch. Ja, also und das Schöne ist ja, dass bei uns einfach im genossenschaftlichen Modell, egal wie viel Geld du reingibst, ob du einen Anteil bei uns hältst oder 20 Anteile bei uns hältst, du hast die gleiche Stimme. So. Und das heißt einfach, du kannst dir keine Macht erkaufen. Und das ist bei anderen Verlagen nicht der Fall. Das ist einfach, also da gibt es ganz klare Machtstrukturen und die hängen an Geld.
Wie sieht's bei euch mit der Zukunft aus? Habt ihr noch irgendwelche großen Pläne und Visionen bei euch im Team für die TAZ EG?
Ja, na klar. Also erstmal ist natürlich das übergeordnete Ziel, dass es die TAZ so lange wie möglich gibt über unsere eigene Lebenszeit hinaus und für zukünftige Generationen gesichert. Das ist, würde ich mal sagen, die größte Vision. Aber jetzt ganz kurzfristig für dieses Jahr haben wir ein riesiges Projekt. Wir haben eine große Haussanierung anstehen. Wir arbeiten ja hier in einem neuen Haus, was es seit 5 Jahren, 6 Jahren gibt. Aber drüben in der Rudi-Dutschke-Straße, also 5 Minuten Fußweg sozusagen, da steht das auch denkmalgeschützte Rudi-Dutschke-Haus, was auch der TAZ gehört. Super wichtiges Gebäude für hier dieses Zeitungsviertel. Historisch voll mit Anekdoten. Also wir sagen so, da wurde nicht nur Geschichte geschrieben, sondern da wurden auch Geschichten geschrieben. So, es war lange, über 30 Jahre Sitz der TAZ und wir müssen es sanieren. Es ist sehr, sehr teuer. Kostet 6 Millionen Euro, diese Sanierung. Und die Hälfte davon soll wieder aus Genossenschaftskapital gestemmt werden. Das heißt, wir haben dieses Jahr eine ganz große Kampagne und setzen darauf, dass unsere Genossenschaftscommunity uns auch in diesem Projekt wieder unterstützt und auch damit wieder ein Stück der TAZ und der Unabhängigkeit der TAZ sichert.
Das ist aber euch auch ein großer Punkt, dass viele MitgliederInnen bei euch wieder Kapital reingeben in die Genossenschaft.
Ja, da sind wir total dankbar für. Und naja, im Endeffekt sind wir auch sehr angewiesen darauf, dass wir sagen, das sind unsere Miteigentümer, Eigentum verpflichtet. Das heißt also, wir setzen darauf und bis jetzt konnten wir uns da immer wirklich sehr gut drauf verlassen, dass unsere MiteigentümerInnen auch Verantwortung übernehmen.
Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir, Lana. Vielen, vielen Dank. Lana Wittig, Leiterin der TAZ-Genossenschaft. Eine wichtige Stimme auf jeden Fall in Deutschland, die TAZ, und dass die noch lange bestehen kann, dafür gibt es eben die TAZ-Genossenschaft. Wir hören uns wieder hier bei Vitamin G in der nächsten Folge in 2 Wochen mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit einer Brauereigenossenschaft. Da wird auch genossenschaftlich gearbeitet, aber eben genossenschaftlich ein Bier gebraut. Was da alles so passiert, das hören wir dann eben in 2 Wochen. Aber für heute vielen Dank fürs Zuhören hier bei Vitamin G.
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 Das war Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.